HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Kirsten Fehrs. Sie ist evangelische Pastorin und seit Ende 2011 Bischöfin für den Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche, kurz gesagt der evangelischen lutherischen Kirche in Norddeutschland. Und seit dem vergangenen Herbst hat Bischöfin Kirsten Fehrs auch ein weiteres bundesweites Amt übernommen. Die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, hat einen Beauftragtenrat gebildet für Fragen der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen. 5 leitende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen evangelischen Landeskirchen sind das. Bischöfin Fehrs gehört dazu und sie ist gegenwärtig die Sprecherin dieses Beauftragtenrates. Was es für Bischöfin Fehrs bedeutet, sich so intensiv auf das Thema sexualisierte Gewalt durch geistliche und kirchliche Mitarbeiter einzulassen, was sie in dieser Zeit erfahren und gelernt hat von den Betroffenen und den Opfern und was aktuell getan wird in den evangelischen Kirchen, um vergangene Fälle aufzuarbeiten und neue zu verhindern, darüber wollen wir heute sprechen im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Frau Fehrs, Sie haben sich das Thema vermutlich nicht wirklich freiwillig gesucht, aber die Beschäftigung mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch evangelische Pastoren, die hatten Sie gleich auf dem Tisch, als Sie Bischöfin wurden vor 7,5 Jahren. Sie wurden nämlich Nachfolgerin von Maria Jepsen, der früheren Hamburger Bischöfin, die von ihrem Amt zurückgetreten ist, nachdem der bisher eigentlich größte Fall sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche bekannt geworden war, nämlich in der Kirchengemeinde Arnsburg, hier nahe bei Hamburg. Wie schwer wiegt eigentlich diese Last auf Ihnen als Bischöfin, Frau Fehrs?
Naja, es war für mich von Anfang an klar, dass wir als evangelische Kirche hier Verantwortung übernehmen müssen. Also es geht nicht, dass wenn Betroffene sich uns gegenüber äußern, und das haben sie ja seit 2010, ich sag jetzt mal dankenswerterweise gemacht, das geht nicht, dass man daran vorbeischaut, dass man das, was sie uns auch mitteilen wollten und auch eindringlich mitteilen wollten, dass wir an der Stelle sagen, interessiert uns nicht oder wir gehen in eine Tagesordnung über. Und so habe ich mich also von Anfang an, das war im Prinzip meine erste Amtshandlung, mit den Betroffenen getroffen, habe mit vielen gesprochen, habe, obwohl die zuerst auch Widerstände hatten, so nach dem Motto, was will sie jetzt schon wieder oder was wollen die schon wieder von uns, haben sie sich sehr darauf eingelassen, auch mir zu beschreiben, was es bedeutet, einen so tiefen Vertrauensverlust, denn darum geht es, dass man aufgrund der Gewalttat ein Vertrauensverlust für das ganze Leben in sich hat. Und dass das eine lebenslängliche Folge ist mit Albträumen, mit dem Gefühl, sich immer wieder verloren zu fühlen, in Beziehungen zu anderen Partnern immer wieder das Gefühl zu haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was es bedeutet hat, als junger Mensch von einem Pastor, dem man zutiefst vertraut hat, sexuell belästigt, vergewaltigt, angegriffen, als junger Mensch öffentlich zur Schau gestellt. Also alles das, was so die Nuancen von Grenzverletzung dargestellt haben, was das für einen Menschen für ein ganzes Leben bedeutet. Das hat mich so nachhaltig selbst verändert, auch in meinem Dienst zu sagen, Aufarbeitung muss sein. Es muss auch sein, dass man den Menschen gut zuhört, dass man ihnen glaubt, ist gar keine Frage.
Aber für viele Betroffene ist das immer die Frage gewesen, glauben Sie mir, hören Sie mir überhaupt zu? Das wird ja oft rückgemeldet von den Betroffenen, dass sie das Gefühl hatten, nein, wir werden nicht angehört und man glaubt uns nicht.
Herr Bauer-Ochse, wenn Sie wirklich mit den Menschen sprechen und merken, was es für Sie bedeutet, überhaupt über die vergangene Erfahrung zu reden, aber auch, was es dann in der Folge mit ihnen gemacht hat, das glaubt man. Es gibt, würde ich sagen, 1, 2 Personen oder 3, wo ich sagen würde, da hat es mich nochmal beschäftigt, ob es so stimmt oder anders. Aber das war wirklich absolut selten. Man spürt es einfach, was es in den Menschen angerichtet hat. Und es geht auch nicht um juristische Aufklärung oder so etwas, sondern es geht darum, dass wir erfassen, was es bedeutet, Grenzen zu verletzen von Menschen. Und man muss ja sagen, dass in der Gemeinde sich nach und nach sukzessive eine Kultur der Grenzverachtung durchgesetzt hat und nicht der Achtung.
Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Was konnten Sie als Bischöfin, was mussten Sie tun, als Sie in diese Gespräche gegangen sind mit den Betroffenen?
Zuhören vor allem. Ich muss echt sagen, mir sind ganz oft die Tränen gekommen, denn sich vorzustellen, dass in einer Jugendarbeit, wo du ja zutiefst Vertrauen entwickelst, auch sich anvertraust mit all dem, was einen als Jugendlicher so, beschäftigt, was einen auch, wenn man Schwierigkeiten hat in der Schule mit den Eltern und so weiter. Und wenn dieser Vertrauensraum so missbraucht wird. Und ich selber als Jugendliche die Jugendarbeit damals da so toll fand und so erschrocken war, was es heißt, wenn es nicht um Freiheit geht, sondern dass Freiheit Grenzverletzung bedeutet oder Grenzenlosigkeit. Und an dieser Stelle, glaube ich, hat für mich jedes einzelne Gespräch nicht nur tiefe Erschütterung ausgelöst, sondern auch war auch Ansporn.
Ihre Landeskirche, die damals hieß sie noch Nordelbische Kirche, heute Nordkirche, hat diese Missbrauchsfälle dann und auch die Zusammenhänge intensiv aufgearbeitet. 500 Seiten lang ist der Bericht. Was sind für Sie so die wesentlichen Einsichten, zum Beispiel im Blick auf die Täter? Sie haben es gesagt, Sie kannten die eigentlich selber als Jugendliche, so als Vertreter einer blühenden Jugendarbeit.
Ja, ich kannte sie nicht persönlich, aber sie hatten einen Ruf. So. Und es ist so, dass das letztlich eine systemische Verknüpfung von vielen, vielen Faktoren war. Und dazu gehörte einmal, dass es so etwas gab wie eine Reformjugendarbeit, also ähnlich wie die Reformpädagogik, von der in den 70er, 80er Jahren ja sehr viel an progressiven Grundgedanken ausging. Man wollte eben aufräumen mit Unfreiheit und Autoritätsdenken. Und was dabei denn herausgekommen war, war oft eine völlig uneinschätzbare, auch für Kinder uneinschätzbare Form der Libertinage. Also wo eben völlig unklar war, auch für Kinder, an wen wende ich mich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Es wurde ja dann auch sehr stark eine Kultur geprägt, bei der jeder, der sich jetzt nicht durchkitzeln ließ auf dem Schoß des Pastors oder umarmen und küssen ließ, immer als Bieder dastand. Also es wurden dann ja auch so Systeme entwickelt, Menschen auszugrenzen, die sich in dieser Gruppensituation unwohl fühlten. Alkohol war eine irre Stimulanz. Auch weil die Betroffenen irgendwann durch den Alkohol vergessen konnten, was da stattfindet. Und auch den Ekel vergessen konnten.
Frau Fers, es gab ja damals durchaus schon Hinweise. Jugendliche haben sich zum Teil an Eltern gewandt. Die Eltern haben dann wieder gesucht, wem kann ich das mal so stecken, sage ich jetzt mal. Manche sind auch zu anderen Pastoren gegangen. Sie haben auch in diesem Bericht sehr genau aufgearbeitet, dass das alles irgendwie nicht richtig weitergegangen ist. Nie hat jemand mal wirklich gesagt, dem muss ich nachgehen. Wie konnte das sein, dass das alles dann doch vertuscht wurde? Ist das eine Vertuschung?
Ja, das ist eindeutig eine Vertuschung. Und es wurde halt nicht in dem Maße richtig ernst genommen, dass hier Kinder zutiefst verletzt wurden. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich schon meinte, das ist unser Spezifikum, glaube ich, in der evangelischen Kirche. Jeder kennt jeden. Es ist gar nicht so ganz klar, wer für was zuständig ist. Also die flache Hierarchie hat diesen Nachteil der Zuständigkeitsunklarheiten. Wo kann ein Täter auch sein System etablieren? Natürlich genau in solchen unklaren Strukturen. Wohin soll sich ein Kind wenden und sich beschweren, wenn man sich allseits kennt und die eine Krähe der anderen nicht das Auge aushackt und so weiter und so weiter. Ich glaube aber vor allem, was auch in dem Bericht uns so sehr nachgegangen ist und was uns auch zutiefst erschüttert hat, war, dass eben auch viele Seelsorger sich Kinder auch vielen Seelsorgern anvertraut haben. Und die dachten aufgrund des Seelsorgegeheimnisses, sie könnten nichts machen. Und da haben wir heute auch eine Orientierungshilfe dazu geschrieben, dass wir natürlich in dem Maße als Seelsorgende auch eine Verantwortung dafür tragen, mit Betroffenen zusammen, natürlich niemals an ihnen vorbei, sondern mit Betroffenen zusammen zu überlegen, ist das nicht eigentlich jetzt gar kein Seelsorgegespräch, sondern ist das etwas, wo wir gemeinsam etwas tun müssen, damit weiter aufgedeckt wird, aufgeklärt wird, damit auch nicht mehr Opfer noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da ist ja eine Pflicht auch zu handeln.
Da kommen wir ja schon zu dem Bereich, was heute getan wird, um in ähnlichen Fällen zu reagieren. Das werden wir später nochmal ansprechen. Bischöfin Fers, wie schwer ist es eigentlich auch für Sie als leitende Geistliche da hinzusehen und auch diese Missstände in der eigenen Organisation zu sehen?
Also von Anfang an, als ich das mitbekam, war das wie so ein Selbstriss in der Institution. Sowohl, dass es stattfinden konnte in einer Gemeinde in Arnsburg, fast wie eine Art geschlossenes System. Das ist das eine. Aber auch, dass ja zum Beispiel so reagiert wurde, dass der Täter irgendwann versetzt wurde und dann ausgerechnet in den Jugendstrafvollzug. Also da bin ich fassungslos über meine eigene Kirche. Aber ich muss sagen, dass in dem Maße, wie wir aufgearbeitet haben, die Bereitschaft, das anzugucken, enorm hoch war. Auch bis hin zur EKD. Also die Landeskirchen sind bereit, da sowohl Aufarbeitung zu leisten, als auch zu sagen, da ist die Institution absolut in der Verantwortung. Da gibt es gar keine Zweimal.
Kirche ist schuldig geworden?
Absolut. Die Kirche ist schuldig geworden als Institution, weil sie die Betroffenen nicht geschützt hat. Täter tun das, was sie tun, als Grenzverletzung, als bewusste Form von sexualisierter Gewalt. Da ist keinerlei Versehen oder so anzunehmen, sondern das ist eine ganz gezielte Form von Attacke gegenüber Kindern und Jugendlichen. Gar keine zwei Meinungen. Ja. Aber wir haben versäumt, die Kinder in ihrem Vertrauensraum zu schützen. Und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Ja. Eindeutig.
Bischöfin Kirsten Fers, die Hamburger Bischöfin, ist Sprecherin des Beauftragtenrates für Fragen des sexuellen Missbrauchs in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Fers, Sie haben uns Musik mitgebracht und wir hören als erstes einen Titel, der heißt Halleluja, aber es ist kein Kirchenlied.
Nein, von Leonard Cohen. Und es heißt eigentlich Broken Hallelujah. Cohen hat seit 1985 dieses Stück immer wieder umgeschrieben und immer wieder seine Zweifel und seine Anfragen auch an die Institution Kirche, aber auch in seinem Gottesbild mit eingebunden.
Leonard Cohen, Hallelujah mit der Originalaufnahme.
Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. If I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf, heute am Tisch die Hamburger evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs. Sie ist gegenwärtig die Sprecherin des sogenannten Beauftragtenrates der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, zu Fragen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Leonard Cohen haben wir gerade gehört, Frau Fehrs. Vielen Betroffenen bleibt das Halleluja vermutlich im Halse stecken nach wie vor.
Oh ja, ich glaube, das gehört mit zu dem Schlimmsten, was Missbrauchsopfer oder Betroffene von sexualisierter Gewalt erleben, nämlich dass mit dem Übergriff und mit der Gewalt, die sie durch Pastoren oder auch andere kirchliche Mitarbeiter erlebt haben.
Es geht ja ein bisschen in den Bereich der Ehrenamtlichen.
Auch Ehrenamtliche, sie haben Kirchenmusiker, sie haben Diakoninnen, Diakone, also die Bandbreite auch von Hauptamtlichen, aber auch Ehrenamtlichen ist relativ breit. Der mit größte Verlust ist ja der von Glauben und einem Vertrauen ins Leben. Und dass man auf diese Weise auch Menschen so etwas wie Halt oder Trost, was man heutzutage Resilienzmöglichkeiten nennt, dass das vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der Kirche verloren gegangen ist, ist eigentlich für viele mit das Schlimmste. Und natürlich bleibt ihnen das Halleluja im Halse stecken. Und es gibt natürlich ein ganz hohes Misstrauen uns als Institution gegenüber. Wer könnte das nicht verstehen? Wir merken das ja zum Beispiel daran, dass wir versuchen auch zu sagen, meldet euch bei uns. Dann sagen die ja, haha, da vertrauen wir euch gerade noch als allerersten. Und da zu sagen, nein, wir haben unabhängige Ansprechstellen, sowohl auf den landeskirchlichen Ebenen und jetzt soll es ja auch auf EKD-Ebene demnächst eingerichtet werden. Also wir versuchen alles, damit die Menschen sich auch anvertrauen, zumindest, dass sie sagen, das und das ist mir passiert, damit wir ins Gespräch mit ihnen gehen können, auf Augenhöhe mit ihnen gehen können, Anerkennung und Anerkennungsleistungen geben können. Das ist ja das Ziel.
Sie haben es gleich zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, Frau Fehrs, dass Sie sagten, dankenswerterweise sprechen die Betroffenen überhaupt noch mit uns. Was kann denn Kirche tun, um überhaupt dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen? Kann sie es zurückgewinnen? Sie haben ja viele Gespräche geführt.
Es hat nach meiner Erfahrung in dem Moment, wo ich mich wirklich aussetze und nicht wieder aufrufe, was für viele Betroffene ganz furchtbar ist, nämlich dass man sich ihrer bemächtigt. Das passiert ja ganz schnell in Gesprächssituationen, dass gerade wenn jemand in so einem herausgehobenen Amt, wie ich das dann bin, dass viele dann sagen, ja, die wollen uns dann helfen oder gönnerhaft unterstützen oder jetzt reden sie mal mit uns. Ich glaube, die hohe Authentizität, die mit der einzubringen ist und auch Verantwortung übernommen wird im Sinne von, ich höre dir zu, ich möchte das verstehen, bestimmte Dinge habe ich noch nicht verstanden, darf ich nachfragen? Ich habe auch ganz oft Fehler gemacht. Ich habe ganz oft Dinge ganz anders eingeordnet und habe dann auch doofe Sachen gesagt. Und das haben sie mir dann zurückgespiegelt und habe ich gesagt, oh Mann, wie unsensibel habe ich da jetzt drauf reagiert. Aber das macht nichts. Also im direkten Miteinander kann man ganz oft auch wieder zueinander kommen.
Es gab ja im Juni des vergangenen Jahres eine öffentliche Anhörung bei dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für diese Fragen und der Kommission, die dazugehört. Und da haben ja viele Opfer die auch schon im Gespräch waren, immer wieder geklagt, auch über so eine bürokratische Kälte, ja, die ihnen entgegengekommen, ja, ist. Wie kommt, ja, das? Was läuft da schief?
Ja, es ist sicherlich so, dass die an Menschen geraten sind, die sehr behördlich, auch im Sinne von juristisch behördlich agiert haben und gesagt haben, was ist da eigentlich dran, wenn sie sich an uns wenden und so, dass man erstmal so diesen Reflex, von dem Sie vorhin gesprochen haben, dass die Institution sich zunächst erstmal selbst schützt, der ist, glaube ich, ein relativ verbreiteter. Da muss man aber durch diesen Reflex und sich der Menschen nochmal ganz neu annehmen und auch nochmal neu aufmerken und sensibler werden für die Belange, die die Betroffenen oft ja dann auch mit einer hohen Aufregung nur vermitteln können. Mhm. Über die Ereignisse zu reden oder sie nur anzudeuten, bedeutet ja schon auch wieder zurück in diese alten Bilder zu fallen, die Scham zu fühlen, sich ausgesetzt zu fühlen. Das geht ja ganz, ganz schnell in dem Moment, wo wieder dieses alte Erleben hochgerufen wird. Und ich habe mich da in Teilen wirklich bei diesem Hearing echt, war ich erschüttert und habe mich geschämt dafür, was den Menschen immer wieder auch entgegengekommen ist. Und dieses Thema, wie sensibilisiert man eine ganze Institution für eine Grenzachtung, das ist ja mal positiv beschrieben, der Punkt. Oder wie sensibilisiert man zum Beispiel in der Jugendarbeit irgendwie Hauptamtliche dafür, was für Kinder eine tröstliche Umarmung ist und wo es anfängt, ein Übergriff zu werden. Also die ganzen Fortbildungen, die wir ja schon seit Jahren machen im Rahmen von Prävention, das ist ja klar, zeigen aber, dass man niemals aufhören darf damit, immer wieder hinzuweisen, wie empfindlich eine Grenze sein kann.
Klärung und Sensibilisierung, wichtige Teile der Präventionsarbeit, die jetzt stattfinden. Darüber werden wir noch sprechen. Jetzt hören wir noch einmal auf Musik. Frau Fers, Sie haben uns mitgebracht von Aurin Lavie, Did You Really Say No? Das ist ja ein Lied, das unmittelbar zu tun hat mit dem Thema.
Ja, ich war bei der Recherche jetzt für die Sendung ganz überrascht, wie viele gerade moderne Titel das Thema offen aufnehmen. Und es ist jetzt von der Musik her relativ schwer zu hören, finde ich. Man müsste dazu das Video anschauen. Es gibt nämlich dann auch oft Videos, die auch, wie ich finde, schon grenzverletzend sind. Weil das darzustellen, ohne dass die Gewalt reproduziert wird, ist ein wirkliches Problem. Und hier finde ich, bei diesem Titel ist es ganz gut gelungen, dass das Unsichtbare sichtbar wird. Und uns natürlich auch in besonderem Maße noch mal höher bereit macht.
Aurin Lavie, Did You Really Say No? Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und bei mir am Tisch ist die evangelische Bischöfin Kirsten Fers, Bischöfin der Nordkirche für den Sprengel Hamburg und Lübeck. Und sie ist Mitglied des bundesweiten Beauftragtenrates der Evangelischen Kirche in Deutschland für Fragen sexualisierter Gewalt in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen und zurzeit Sprecherin dieses Rates. Frau Fers, zumindest bei der katholischen Kirche hat man den Eindruck, das Thema Missbrauch und sexuelle Gewalt ist sehr vorherrschend, wirft da auch ganz fundamentale Fragen auf. Welche Dimensionen hat das Thema für Ihren Arbeitsalltag als Bischöfin jetzt in Hamburg?
jetzt hier in Hamburg war der Höhepunkt der Auseinandersetzung schon vor etlichen Jahren. Denn wir sind ja schon seit 2011, 12 dabei mit umfassenden Präventionskonzepten und Aufarbeitung, regionale Aufarbeitung, aber auch Unterstützungsleistungskommissionen, den Betroffenen gerecht zu werden oder zu versuchen, gerecht zu werden. Und auch die Aufmerksamkeit insgesamt in dieser Kirche auf das Thema zu lenken. Und zwar nicht nur als ein Thema, das man in einem Arbeitsgebiet delegiert, wie zum Beispiel Prävention, sondern wo wir sagen, es ist auch ein Leitungsthema, denn es geht um eine Haltung von Grenzachtung. Das muss von der Spitze her bis hin zu jeder Gemeinde, in den Kitas ist es ja schon längst so, muss durchdacht werden. Innerhalb der EKD ist sicherlich in den letzten Monaten auch nochmal die Befassung sehr intensiv geworden. Auch dort gibt es seit 2011 Prävention in allen Gliedkirchen der EKD. Nicht Aufarbeitung, das muss man schon sagen, da ist noch deutlich viel zu tun. Und man muss ja bei dem Thema vor allem bedenken, wir haben auch die Thematik der Heimkinder im Blick und die ist ja 50er, 60er Jahre gar und ist nochmal ein ganz spezieller Bereich innerhalb des Themas sexualisierte Gewalt beziehungsweise überhaupt Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
Aber werden Sie oft auch angesprochen, also auch in ganz anderen Zusammenhängen, wenn Sie meinetwegen in Gesprächen mit Gewerkschaft, Wirtschaften bei oder in Kreisen der Stadtgesellschaft?
Ja, in den vergangenen Monaten, seit ich die Sprecherinnenfunktion habe für den Beauftragtenrat schon. Man spürt aber auch immer eine gewisse Zurückhaltung, weil es viele Institutionen für sich wissen. Ich weiß nicht, wie weit sie das dann auch übersetzen, aber wissen, dass auch sie im Blick sein könnten. Und das gibt immer erstmal so eine gewisse Hemmung fast, darüber zu reden. Und da ermutige ich, weil ich finde, dass die Institutionen insgesamt auch eine gesellschaftliche Aufgabe haben, nämlich das Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt überhaupt aus dem Bereich des Tabus herauszuholen, um der Betroffenen willen. Aber es passiert eben noch viel zu sehr, dass man sich mit den Tätern befasst und die Opfer absolut im Schatten bleiben, mit all dem, was das für sie an Lebenseinschränkung einschließlich ihrer Angehörigen bedeutet. Nicht umsonst bin ich jedes Jahr am 22. März dabei, mit dem Weißen Ring zusammen einen Gottesdienst, Gedenkgottesdienst zu machen für die Opfer von Kriminalität und Gewalt. Und ich merke in ganz vielen Institutionen, dass dieses Gewaltthema die Leute zutiefst abschreckt, sich damit genauer zu befassen. Aber dazu sind wir in den Leitungsfunktionen da, uns auch damit zu beschäftigen.
Und das Thema, wie Sie sagen, aus dem Tabu herauszuholen.
Unbedingt.
Wir hatten es schon erwähnt, Ihre Kirche, die Nordelbische, die Nordkirche, hat das sehr intensiv aufgearbeitet. Viele Kirchen sehen das jetzt noch als Aufgabe vor sich. Wie ist Ihr Eindruck, wenn man so etwas macht, kann so etwas dann auch zur Ruhe kommen, auch für die Betroffenen?
Also für die Betroffenen, die ja mit Fug und Recht um Gerechtigkeit ringen und darum, dass man auch in gewisser Hinsicht als Institution lernt aus dem, was geschehen ist, für Prävention. Für die, glaube ich, oder für viele ist es so, dass sie damit auch dann zufriedengestellt sind. Allemal, wenn es auch in der Anerkennung auch von Schuld nicht dabei stehen bleibt, sondern auch Anerkennung durch Leistungen, materielle, aber auch immaterielle Leistungen für die Betroffenen persönlich erlebbar wird. Da glaube ich, ist schon dann auch irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, da haben wir viel geschafft.
Das wäre nochmal für mich ein wichtiges Stichwort, immaterielle Leistung, haben Sie gesagt. Es wird ja immer relativ viel über materielle Anerkennungsleistung diskutiert. Aber diese andere Ebene, was gehört dazu und warum ist das wichtig?
Für die meisten Betroffenen, wir haben ja in der Unterstützungsleistungskommission, sind wir ja jetzt seit Jahren unterwegs. Für die meisten Betroffenen ist das Thema finanzielle Anerkennung ganz, ganz schwierig. Nicht, dass sie es nicht irgendwann annehmen könnten, aber es braucht die Idee, wofür es ist. Und wenn man es anbindet an die Tat, deshalb sagen wir niemals Entschädigung oder Wiedergutmachung, das wäre ja auch vermessen, das auch nur zu meinen. Da könnte man entschädigen, was passiert ist. Sondern die Frage ist, was lindert für die Zukunft die Last, die mit dieser Tat verbunden ist. Und das beschreiben wir mit den Betroffenen gemeinsam. Und das ist, fühlt sich total anders an, wenn ich sage, das ist für das Klavier, das ich mir nie leisten konnte, und, oder für die Klavierstunden, die ich immer haben wollte, die mir aber einfach verdorben wurde durch diesen Pfarrer, der dauernd Klavier gespielt hat. Und. Verstehen Sie? Also es ist einfach die Suche danach, was weckt wieder Lebensfreude. Oder dass es auch für einige ganz wichtig war, diese Versöhnung in einem Gottesdienst auch deutlich zu machen.
Sowas ist möglich. Also dass Sie sagen, nach einem Prozess kann so etwas wie Versöhnung, Heilung sein?
Kann sein. Das ist aber niemals von uns aus.
Es kann nicht eingefordert werden.
Nein, um Himmels Willen. Sondern dazu gehört ein ganz langer Prozess vorher, in dem man auch sich buchstäblich, wir als Institution, aber auch als Person, sind die Vergebungsbedürftigen. Und dass uns die Betroffenen dann auch an der Stelle ein Signal setzen, das ist, oder eine Geste zeigen, zum Beispiel in einem Versöhnungsritual, in dem sie sagen, so, damit habe ich jetzt meinen Frieden geschlossen. Und mich hat das immer wirklich berührt, wenn von den Betroffenen irgendwann so ein Punkt gekommen ist, wo die gesagt haben, so, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass wir jetzt so miteinander reden konnten. Und können wir nicht noch ein Gebet sprechen oder können wir unten in diesem Andachtsraum einen Augenblick eine Kerze anzünden oder sowas? Das ist für viele richtig so ein Zurückkommen in eine verlorene Heimat.
Frau Fers, es wird Zeit, dass wir auch darüber sprechen, was jetzt getan wird, konkret im Bereich Aufarbeitung, Prävention. Vorher hören wir noch mal Musik. Sie haben uns Rod Stewart mitgebracht, Sailing, eine Referenz an die Seemannsmission.
Oh ja. Sie müssen wissen, es gibt dahinter eine sehr schöne Geschichte, dass im Duckdalben, das ist ja hier die Seemannsmission direkt am Hafen, da genau, manche Seeleute, wenn sie tatsächlich mal Zeit haben, gehen gerne da zur Freizeitvergnügung und da ist on the top Karaoke singen. Dafür haben die einen Extraraum, weil die so laut singen, um nicht zu sagen grölen, ihre Sehnsüchte. Und I Am Sailing ist einer der Hits dabei. Und wir hören es jetzt, To Be Near You, To Be Free.
Sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters, to be near you, to be free.
Die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der evangelischen Theologin und Pastorin Kirsten Fers. Sie ist Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche und bundesweit Sprecherin des fünfköpfigen Beauftragtenrates der evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, für Fragen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Frau Fers, die Synode der evangelischen Kirche, sozusagen das Kirchenparlament, hat im vergangenen November sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und hat dann einen 11-Punkte-Plan verabschiedet. Verschiedene Dinge, die man jetzt in Angriff nehmen will. Ein zentrales Stichwort heißt ja Aufarbeitung. Man will einfach noch mal genauer wissen, was ist eigentlich gewesen. Da sind zwei Studien geplant. Das eine heißt Dunkelfeldstudie. Was ist damit gemeint?
Naja, wir wissen von 600 Fällen, in Anführungszeichen. in der evangelischen Kirche in Gesamtdeutschland. Und das ist klar, dass das nicht die Fälle sind. Das sind die Bekannten, aber es sind nicht die Passierten. Und von diesen 600 Fällen sind 2/3 Heimkinder aus den 50er, 60er Jahren. Also einmal, um so die Dimension dessen, was wir jetzt im Moment konkret wissen, zu haben. Wie aber kommt man an valide Zahlen, die einem eine bessere Einschätzung ermöglichen? Also die deutlich machen, wie viele Gemeinden sind eigentlich in etwa betroffen? Was ist verjährt? Was ist also in den 50er, 60er oder, wie vorhin beschrieben, 70er, 80er Jahre passiert? Und was sind aktuellere oder aktuelle Fälle? Diese ganze präzise Unterscheidung, auch wer ist Täter, wie weit ist es Grenzverletzung und sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt gewesen. Also all diese präzisen Beschreibungen braucht eine genaue Befragung.
Wie kommen Sie daran?
Ja, das ist nicht wirklich einfach, denn man braucht eine relativ hohe Zahl der zu befragenden Personen. Das heißt, wenn man eine Grundzahl von 600 im Moment hat, müsste man zigtausende Leute befragen, um überhaupt eine Zahl zu bekommen, mit der man in irgendeiner Weise valide umgehen kann. Deshalb haben wir überlegt, ob wir mit anderen Institutionen uns zusammentun. Es geht ja dabei vor allem um qualitative Interviews, in denen man genau nachfragen kann. Und wenn man schon eine größere Zahl befragt, warum dann nicht auch zu den Themen Schule oder Gewerkschaft oder Jugendverbände oder was weiß ich? Also das wäre ja rein theoretisch möglich. Da sind wir im Moment auf der Suche. Und erhoffen uns auch vom unabhängigen Beauftragten des Bundes dabei Unterstützung. Wichtig ist, dass wir das machen.
Die katholische Kirche hat ja den Weg gewählt über Aktenauswertung, Personalakten in den Bistümern. Ist das ein Weg, den die evangelische Kirche auch gehen will?
Das gehört zur Aufarbeitung automatisch dazu, dass nicht nur Personalakten, sondern auch Disziplinarakten, das ist ja der Teil, der bei uns eine große Rolle spielt, dass wir zusätzlich zur Strafgerichtsbarkeit zusätzlich Disziplinargerichtsbarkeit haben und dass dort genau geforscht wird, aber auch jetzt ja schon ganz klar ist, dass wir bei Aufarbeitung nicht nur Betroffene befragen, sondern auch ein gesamtes Umfeld in den Blick nehmen.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Plan heißt auch die Beteiligung der Betroffenen.
Unbedingt.
Und man hat es jetzt nochmal erlebt, als der Vatikan sich mit dem Thema beschäftigt hat, als die Bischofskonferenz, die katholische, sich damit beschäftigt hat, immer wieder mahnen Betroffene an, ihr müsst uns anhören und es passiert nicht. Was hat die evangelische Kirche vor, anders zu machen?
Im Moment sind wir mit einer, ich nenne das jetzt mal Think Tank, also so einer Denkgruppe gemeinsam mit Betroffenen dabei, genau die Beteiligung von Betroffenen zu orten. Wie genau kann das funktionieren? Denn das, was sie vor allem einfordern, die Betroffenen, sind zwei Dinge. Einmal, dass sie ein Netzwerk bilden in der evangelischen Kirche, weil sie sich untereinander gar nicht kennen, auch nicht miteinander in Kontakt sind, also das heißt auch nicht ermutigt sind. Das ist so die eine Seite, das würden wir gerne von uns unabhängig organisieren lassen, aber dann finanzieren. Das ist so die Idee. Und auf dieser Plattform, dieser Vernetzungsplattform, soll dann ein zweites entstehen, nämlich die Frage, welche Betroffenen würden dann wie auch öffentlich reden und mandatiert werden, wenn man so will, für die Betroffenen die Stimme zu erheben. Und da sagen die selbst, viele selber von den Betroffenen, ob ich mir das zumute, über manchmal ja dann Jahre hinweg immer wieder dann auch in dieser Rolle der Betroffenen oder der Opfervertreter zu gehen, wissen sie nicht so richtig. Also da ist so durchaus so eine gewisse Zurückhaltung zu merken, die ich total verstehen kann. Trotzdem erhoffe ich mir, dass wir eine Form finden, mit solcher mandatierten Gruppe zu arbeiten. Das Dritte, was sie fordern, und das ist absolut richtig, ist eine unabhängige Ansprechstelle, in der klar ist, dass eben erstmal kein Kirchenvertreter am anderen Ende des Telefons sitzt, sondern dass es ausgebildete Berater sind, ausgewiesene, gute Leute, Fachleute, die die Menschen, die sich an sie wenden, stabilisieren, mit ihnen erstmal reden und dann so etwas wie eine Lotsenfunktion übernehmen, also hin zur richtigen Stelle, damit man den Menschen dann auch jeweils einzeln gerecht werden kann.
Bischöfin Fers, Sie haben bei dieser Synode im vergangenen November auch noch mal gesagt, bitte meldet euch. Sie rufen nach wie vor Betroffene auf, sich zu melden. Und wir haben gehört, dass Ihnen dieses Stichwort Sensibilisierung ganz wichtig ist. Wenn jetzt jemand heute diesen Schritt macht, das ist ja ein schwieriger Schritt, sich zu melden, können Sie heute garantieren, dass mit diesen Menschen gut umgegangen wird in den evangelischen Landeskirchen? Haben Sie da genug vorgearbeitet, dass alle Betroffenen wissen, wie sie miteinander umgehen können?
Ich sage ganz ehrlich, ich hoffe es. Und ich weiß, dass in den Landeskirchen, in denen jeweils schon lokal unabhängige Ansprechstellen da sind, da ist es ganz sicher so. Und in den Präventionsstellen, die da sind, auch. Also den Präventionsstellen, die auch kirchlich sind, auch. Da können Sie sich vertrauensvoll dran wenden.
Frau Fers, wir haben das gemerkt in diesem Gespräch. Das ist ein intensives, ein Sie sehr beschäftigendes, in vielfachem vermutlich auch belastendes Thema. Gibt es bei all dem für Sie auch eine Hoffnung, die Sie trägt, auch hoffnungsvolle Erfahrungen?
Unbedingt. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon, als ich über die Gespräche mit den Betroffenen gesprochen habe und auch wenn aus unserem Gespräch mit der Unterstützungsleistungskommission die Leute mit so einem nicht Zufrieden, sondern eher im Sinne von inneren Frieden nach Hause gehen und auch sich dann nochmal melden oder eine Postkarte schreiben oder sagen, ich bin mit vielen noch im ganz guten Kontakt, wenn sie sagen, das hat mir wirklich geholfen, jetzt kann ich das auch mal abschließen, sich auch bedanken, ganz, ganz ehrlich und ernsthaft, das sind schon, finde ich, ganz beeindruckende und es sind auch mich persönlich berührende Momente, wo man denkt, das hat sich jetzt gelohnt, um der Betroffenen willen. Und ich finde auch gut, dass in unserer evangelischen Kirche eine echte Aufmerksamkeit gewachsen ist über die letzten Jahre. Also ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, aber wir müssen dranbleiben.
Im HR2 Kultur Doppelkopf war heute zu Gast die Hamburger evangelische Bischöfin Kirsten Fers. Sie ist zurzeit Sprecherin eines fünfköpfigen Beauftragtenrates, den die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, gegründet hat für die Fragen rund um sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, also Aufarbeitung, Prävention und Hilfe. Zum Schluss, Frau Fers, nochmal Musik und das wäre jetzt doch vielleicht eher ein Kirchenlied. Amazing Grace, ja, haben Sie genau. uns mitgebracht.
Ja, denn wie Sie ja schon vorhin andeuteten, ist das ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Aber natürlich gibt es in einer Metropole wie Hamburg sehr, sehr viele andere Themen auch. Und insbesondere was Musik angeht, Kultur angeht, das Gespräch mit Kulturschaffenden, mit Wirtschaft, mit Senat, mit all denen, die auch ihre Fragen an Kirche in dieser Zeit haben. Mit all dem verbindet sich für mich mit diesem Amazing Grace, einem Gospel, das ja dann auch die Herzen berührt.
Amazing Grace mit der unvergleichlichen Aretha Franklin. Ich bin Lothar Bauer-Ochse, verabschiede mich von Ihnen, wünsche noch anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.